HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommersonntag. Ja, und nicht nur die Temperaturen waren in der vergangenen Woche auf Rekordhöhe. Der Sommer überhaupt steht unmittelbar vor dem Gipfel. Morgen ist Sommersonnenwende und das heißt, wir haben den längsten Tag des Jahres. Vor allem im Norden Europas wird das ja groß gefeiert. Das hat aber auch seine Kehrseite, denn ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. Aber so ist das ja oft. Nach dem Gipfelmoment kommt auch wieder der Abstieg. Und darüber will ich heute mit Ihnen nachdenken in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Einen Moment ganz oben, Gipfelglück und das Auf und Ab des Lebens. Davor aber noch ein Blick auf aktuelle Vorgänge der Woche aus Religion und Kirche. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es jetzt soweit. Die Bundeswehr bekommt jüdische Militärseelsorger. Ganz ähnlich wie die Pfarrerinnen und Pfarrer der christlichen Kirchen in der Bundeswehr sollen sie Ansprechpartner sein für jüdische Soldatinnen und Soldaten, wobei es nur Schätzungen gibt über die Zahl der Juden, die in der Bundeswehr ihren Dienst tun. Morgen wird der Leipziger Rabbiner Scholt Baller in sein Amt als Militärbundesrabbiner eingeführt.
Das Amt des Militärbundesrabbiners übernimmt Scholt Baller zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Leipziger jüdischen Gemeinde und im Land Sachsen. Der Vater von drei Kindern ist außerdem Vorstandsmitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz und Leiter des Instituts für traditionelle jüdische Liturgie Leipzig. Als Seelsorger wird er nicht der militärischen Befehlsgewalt unterstehen.
Wir sind trotzdem Zivilisten. Das ermöglicht uns, auf derselben Augenhöhe zu sprechen mit eigentlich jeder Soldat. Das natürlich verpflichtet uns, für jeder Soldat auch da zu sein.
1979 in Ungarn als Sohn eines Offiziers geboren, wuchs Scholt Baller atheistisch auf. Erst als Neunjähriger erfuhr er durch seine Mutter, dass er jüdisch ist. Nach dem Ingenieurstudium in Budapest schrieb er sich 2002 am neu gegründeten orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin ein. Er gehörte zu den ersten beiden Absolventen und lebt seit 12 Jahren in Leipzig.
Das Modell, das der Zentralrat folgt, ist, dass der Bundesmilitärrabbiner, ich in diesem Fall, eine Halbstelle erfüllt. Ich muss sehr viel von Leipzig nach Berlin pendeln, aber das ist kein großes Problem.
Als Leiter des Militärrabbinats in Berlin werde Scholt Baller schon bald die Arbeit weiterer Militärrabbiner und Rabbinerinnen der Bundeswehr an den Standorten koordinieren, sagt Josef Schuster. Wichtig ist dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland der lebenskundliche Unterricht, den sich die Militärrabbiner mit christlichen und gegebenenfalls auch mit muslimischen Militärseelsorgern teilen.
Denn hier soll ja der Soldat Informationen über Judentum, über jüdisches Leben bekommen. Und wer könnte so etwas authentischer machen als ein Rabbiner, in diesem Falle ein Militärrabbiner?
Die Einführung des Militärbundesrabbiners ist für Josef Schuster ein längst überfälliger Schritt zu mehr Normalität jüdischen Lebens in Deutschland und in der Bundeswehr.
Die Tatsache, dass ich Jude bin, hat nie eine Rolle gespielt, warum oder warum nicht man zur Bundeswehr gehen sollte,
berichtet der 33 Jahre alte Hauptbootsmann Konstantin Beuko, eingesetzt in der Rettungsleitstelle der Marine in Glücksburg in Schleswig-Holstein. Noch als Kind kam er 1988 von der Ukraine nach Deutschland. Seit 12 Jahren ist er Soldat.
Und wenn ein jüdischer Soldat oder Soldatin aus dem Einsatz zurückkommt oder Probleme am Standort hat, ist es klasse, wenn er oder sie mit jemandem reden kann, der denselben religiösen und kulturellen Hintergrund hat.
Scholt Baller möchte jüdische Soldaten ermutigen, offener mit ihrer religiösen Identität umzugehen. Mit Sorge beobachtet er allerdings auch Vorfälle mit rechtsextremen oder antisemitischem Hintergrund in der Bundeswehr.
Wir wissen, dass generell bei der rechtsextremischen Szene eine größere Affinität zu den bewaffneten Kräften sind und bei der liberalen Teil der Gesellschaft weniger Bereitschaft ist, zu dienen. Wir müssen wahrscheinlich das auch ein bisschen ändern.
Es gehe um eine Bundeswehr, in der demokratische Werte gelebt und antisemitische Vorurteile abgebaut werden. Dies sei für ihn ein wichtiges Motiv gewesen, die Aufgaben eines Militärbundesrabbiners überhaupt anzunehmen, sagt Scholt Baller mit Blick auf seine Amtseinführung.
Und die wird morgen sein. Dann wird der Leipziger Rabbiner Scholt Baller zum ersten Militärbundesrabbiner in der Bundeswehr. Unser Reporter Wolfram Nagel hat mit ihm gesprochen. Um die Migrations- und Flüchtlingspolitik war es ja in den vergangenen 2 Jahren eher ruhig geworden. Zunächst die Diskussion um die Klimapolitik, dann Corona haben die öffentlichen Debatten geprägt. Aber nun, zum Ende der Legislaturperiode, hat die Diakonie eine Bilanz gezogen zur Frage, wie die Stimmung ist in der Gesellschaft, wenn es um Geflüchtete geht. Dazu hat die evangelische Diakonie konkrete Umfrageergebnisse vorgelegt.
Eines dieser Umfrageergebnisse, knapp 60% sind der Ansicht, dass Geflüchtete, die in den vergangenen 10 Jahren nach Deutschland gekommen sind, hier nicht gut angekommen seien. Lediglich 12% meinen, Geflüchtete seien gut integriert. Und 30% sind in dieser Frage unentschlossen. Diese eher negative Bewertung der Integrationserfolge hat für Diakoniepräsident Ulrich Lilie vor allem einen Grund.
Wer sich sozial unsicher, bedroht fühlt, am oder unterem Existenzminimum lebt, der macht eben auch sehr viel schneller dicht, auch gegenüber geflüchteten Menschen.
Wenn 1/3 der Menschen in Deutschland so gut wie keine sozialen Aufstiegschancen mehr hätte, dann sinke die Bereitschaft, auf andere Bedürftige zuzugehen.
Das spaltet eine Gesellschaft, das entzieht dem Solidaritätsgedanken in einer offenen Gesellschaft den Nährboden.
Für Ulrich Lilie ist aber eine breite Akzeptanz gegenüber Geflüchteten die Voraussetzung für eine fortschrittliche Migrationspolitik.
Nur eine Gesellschaft, die die Aufnahme von Flüchtlingen grundsätzlich und mehrheitlich zumindest akzeptiert, schafft überhaupt erst eine Grundlage dafür, weitere Menschen zu integrieren.
Dazu bedarf es aber einer aktiven Integrationspolitik, sagt Jörg Klärner, Caritas-Direktor der Diözese Limburg. An diesem Punkt wünscht sich die katholische Kirche mehr Unterstützung, im Bund wie im Land.
Die Kirchen haben 13 Millionen Euro in den letzten 6 Jahren für Flüchtlinge, für Beratung in die Hand genommen. Und leider ist es so, dass das Land Hessen keine flächendeckende Flüchtlingsberatung finanziert, die für die Integration von Flüchtlingen unabdingbar ist.
Aber es hapert nicht nur bei der Beratung. Der Caritas-Direktor kritisiert,
dass 70% der Flüchtlinge, die in Hessen leben, in einer Sammel- oder einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. Also hier haben wir in Hessen auch noch Luft nach oben, Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften rauszuholen und dezentral unterzubringen.
Die Umfrage der Diakonie von Anfang Juni zeigt auch, dass sich mehr als 60% der Befragten dagegen aussprechen, mehr Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen. Das liege vielleicht auch daran, dass viele Menschen die Notlage der Geflüchteten nicht mehr im Blick hätten, meint Maike Krumm, Flüchtlingsreferentin der Caritas.
Das, was zum Beispiel an den EU-Außengrenzen gerade abläuft, was da für eine humanitäre Katastrophe stattfindet, das ist für viele Leute gar nicht mehr im Bewusstsein oder man will es vielleicht auch nicht ins Bewusstsein lassen, weil es, auch wenn man sich damit beschäftigt, einfach auch an vielen Stellen zu schrecklich ist.
Allein in den ersten 5 Monaten dieses Jahres seien rund 1000 Geflüchtete im Mittelmeer ums Leben gekommen. Mit Blick auf die künftige Bundesregierung hat Diakoniepräsident Ulrich Lilie einen Forderungskatalog aufgestellt. Unter anderem geht es konkret darum, den Familiennachzug zu erleichtern, alle Massenunterkünfte zu schließen, ein Bleiberecht für Geduldete zu schaffen, Abschiebungen in Krisengebiete wie Afghanistan auszusetzen und weitere Flüchtlinge in verantwortungsvoller Zahl aufzunehmen.
Wir brauchen mehr gesunden Pragmatismus in der Integrationspolitik und weniger Ideologie.
Diakoniepräsident Ulrich Lilie. Die evangelische Diakonie sieht in der Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre mehr Abschottung als Integration und befürchtet eine Spaltung der Gesellschaft im Blick auf die Akzeptanz von Geflüchteten. Michael Hollenbach berichtete. Zum heutigen Weltflüchtlingstag hat das UN-Flüchtlingshilfswerk aktuelle Zahlen vorgelegt. Demzufolge sind weltweit 82 Millionen Menschen auf der Flucht. Das entspricht der gesamten Bevölkerung Deutschlands. Die Zahl hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht und Corona hat die Situation der Flüchtlinge weiter verschärft. Daran erinnerte auch der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung in einer Stellungnahme zum Weltflüchtlingstag. Er erinnerte an die Menschen, die auf der Flucht über das Mittelmeer oder anderswo an den europäischen Außengrenzen zu Tode gekommen sind. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen, so der Kirchenpräsident. Eine staatlich organisierte Seenotrettung auf europäischer Ebene, zumindest aber die Unterstützung der humanitären Rettungsaktionen, sei nach wie vor dringend nötig, forderte Jung. Von Altbundespräsident Christian Wulff stammt der Satz, über den viel diskutiert wurde und der immer noch vielen in Erinnerung ist: Der Islam gehört zu Deutschland. In dieser Woche war nun Christian Wulff dabei, als im niedersächsischen Osnabrück eine neue, bundesweit einzigartige Ausbildungsstätte für Imame eröffnet wurde. Das neue Islamkolleg will selbstbewusst deutsch und islamisch sein und mit seinen Ausbildungsgängen für die Verwurzelung des Islams in Deutschland sorgen.
Mitten in der Osnabrücker Innenstadt zwischen Cafés, Restaurants und Modeketten ein kleines Schild: Islamkolleg Deutschland. In einem hellen Dachgeschoss wird unterrichtet. Knapp 20 Studierende von insgesamt 35 sitzen an den Tischen. Der Vorsitzende des neuen Kollegs, der bosnische Islamwissenschaftler Esnaf Begic, freut sich, dass so viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern dabei sind.
Gemischt in jeglicher Hinsicht, ethnisch, kulturell, sprachlich, ich glaube sogar intrakonfessionell, also innerhalb des Islam. Wir haben natürlich die Mehrheit die Sunniten, aber ich glaube eine oder zwei Personen sind sogar Schiiten, also durch und durch gemischt.
Khaled Radouani, geboren in Tunesien, hat seine erste Unterrichtsstunde gehalten, Koranrezitation. Eine wichtige Kompetenz für Imame, sagt der 26-Jährige. Er mag nicht nur die multikulturelle Zusammensetzung, seiner Ansicht nach ist die Mischung des Lehrplans für die angehenden Imame genauso wichtig.
Es ist etwas anderes als alles, was hier bisher angeboten wurde. Wir wollen also Islam und Religion, aber auch andererseits die Realität, die Sprache, die Mentalität und auch die Schwierigkeiten in Deutschland verstehen und den Imam auch so ausbilden, dass er sich damit auseinandersetzen kann.
Die meisten Imame, die in den Moscheegemeinden in Deutschland predigen, sprechen kaum Deutsch. Viele wurden in der Türkei oder im Nahen Osten ausgebildet.
Ein Teil dieser Imame kennt sich mit dieser Realität in Deutschland nicht aus oder hat Sprachprobleme. All das hindert ja diese Integration. Wir wollen einen Imam ausbilden, der Koran richtig rezitieren kann, sich auch mit dem islamischen Recht auskennt, aber auch andererseits die Lebenswirklichkeit der Muslime in Deutschland kennt.
Der Direktor des neuen Islamkollegs, Bülent Uca, wünscht sich weltoffene Imame, die sich vor Ort gut vernetzen, auch mit christlichen oder jüdischen Gemeinden zum Beispiel, und unabhängig von Islamverbänden sind.
Uns ist wichtig, dass unser Angebot durchgehend in deutscher Sprache stattfindet. Und wir legen den allergrößten Wert auf eine wissenschaftliche Anbindung. Wir müssen wegkommen von semiprofessionellen Strukturen. Die Personen, die wir hier ausbilden, sprechen Deutsch und wir hoffen, dass sie auch in den nächsten Jahren in den Gemeinden einen Beitrag zur Beheimatung des Islams in Deutschland leisten werden.
Nur 500 von rund 2500 Moscheegemeinden in Deutschland stehen bisher hinter dem Islamkolleg. Aber der Vorsitzende Esnaf Begic ist zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren noch mehr Gemeinden kooperieren. Damit die Absolventen eine Arbeitsstelle finden. Wer sie bezahlt, ist noch unklar. Den Imamanwärter Mohamed Memedi kümmert das wenig.
Zukunftsangst eher nicht, aber ich bin halt locker. Ich hatte nämlich davor auch eine Ausbildung gemacht als chemisch-technischer Assistent. Ich bin da ganz offen und auch ziemlich flexibel. Natürlich hoffe ich mir auch, dass man jetzt nach einer Ausbildung die Möglichkeit hat, in einer Gemeinde dann tätig zu sein.
Der Direktor des Islamkollegs Bülent Uca schlägt vor, Moscheegemeinden, die in Deutschland ausgebildete Imame einstellen, staatlich zu fördern. Nur so könne man in Deutschland unabhängige Strukturen entwickeln und einen weltoffenen Islam etablieren.
Am Dienstag ist in Osnabrück ein neues Islamkolleg eröffnet worden. Es will für die Ausbildung von deutschen Imamen sorgen. Birgit Schütte stellt uns das Islamkolleg vor.
HR Info. Himmel und Erde.
Der Sommer ist in diesen Tagen auf seinem Gipfel. Und das nicht nur von den Temperaturen der vergangenen Tage her. Morgen ist Sommersonnenwende oder auch Mittsommer, der längste Tag des Jahres. In vielen Kulturen des Nordens wird das gefeiert. In Schweden ist Mittsommer der Höhepunkt des Jahres. Aber wie das so ist mit Gipfelerlebnissen, danach geht es wieder herunter. Ein Moment ganz oben, das Auf und Ab des Lebens, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Unser Reporter Michael Pörtner hat sich in dieser Woche selbst mal auf einen Gipfel begeben und sich umgehört, wie sich so ein Gipfelglück anhört und was die Wanderfreudigen so denken über Aufstiege und Abstiege.
Zum Gipfel der Milseburg geht es steil bergauf. Vor allem die letzten Meter heißt es klettern. Ganz oben stehen drei Kreuze. Ein idealer Punkt für das Gipfel-Selfie. Dort werden Wanderer mit einem weiten Blick in die Rhön belohnt.
Lohnt jede Strapaze.
Traumhaft einfach.
Das gibt ein Gefühl von Freiheit, von Größe, von Verbundenheit mit der Welt, mit der Natur. Das ist ein erhabenes Gefühl.
Ja, dann merkt man eigentlich, dass man recht klein ist auf dieser großen Welt. Aber ist ein gutes Gefühl.
Los geht's am Parkplatz Danswiesen. Der Weg führt an Wiesen vorbei durch dichten Urwald. In dem Naturschutzgebiet dürfen keine Bäume gefällt werden. Das dichte Blätterdach schützt im Hochsommer gut vor der Sonne. Axel Becker aus Herne kennt die Rhön sehr gut.
Das ist einer der schönsten Aussichtspunkte, den man hier in der Rhön hat. Und ja, jetzt um die Jahreszeit vielleicht ein bisschen warm, aber auch nicht so überlaufen. Und mitten in der Woche schon gar nicht. Und immer wieder ein Ausflug wert.
Schon vor mehr als 2500 Jahren war die Milseburg dicht besiedelt. Archäologische Ausgrabungen haben die Fundamente der Häuser zutage gefördert. Schilder am Wegesrand weisen auf die keltische Ringwallanlage hin. Mit etwas Fantasie kann auch der Laie die aufgetürmten Schutzmauern erkennen. Andreas Stüber aus Helmstedt ist hier gern unterwegs.
Schön ruhig. Wenn man naturinteressiert ist, gibt es viel zu entdecken. Und ja, insgesamt eine schöne Runde. Heute Vormittag.
Der Aufstieg ist in weniger als einer halben Stunde gut zu schaffen. Vorbei geht's an der Milseburg-Hütte. Die urige Kneipe ist leider geschlossen, wegen Baufälligkeit. Ein Neubau ist geplant, lässt aber auf sich warten. Holger Feser aus Großkrotzenburg bedauert das.
Schade, dass die Hütte oben zu ist. Ja, wäre schön, wenn die natürlich als Belohnung dann noch irgendwie ein Getränk zur Verfügung stellen könnte. Aber gut, vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder.
Gleich daneben ist die Gangolfskapelle, eine gut 90 Jahre alte Wallfahrtskirche. An bestimmten Feiertagen finden hier immer Gottesdienste statt. Die Milseburg ist auch ein religiöser Ort. Für Holger Feser ist das aber für sein Gipfelglück nicht ausschlaggebend.
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Gläubigkeit was zu tun hat, aber wenn man da oben steht, es fällt einfach so alles von einem ab irgendwie. Ja, das ist schon, ist einfach immer wieder ein Erlebnis, muss man so sagen.
Glücksgefühle auf dem Gipfel. Unser Reporter Michael Pörtner war in den vergangenen Tagen für uns in der Rhön unterwegs. Einen Moment ganz oben, das Auf und Ab des Lebens, unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Ja, und dieses einen Moment ganz oben, das wollen ein paar Abenteuerlustige ganz wörtlich nehmen. Und sie lassen sich das richtig was kosten. Amazon-Gründer Jeff Bezos will mit einer Rakete ins All reisen. Für ein paar Minuten nur. Und er hat per Versteigerung eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Der Gewinner hat für dieses Gipfelglück 28 Millionen Dollar geboten.
Das sind umgerechnet rund 23,12 Millionen Euro. Der Name der Person, die den 11 Minuten langen Flug ersteigert hat, soll aber erst in ein paar Wochen bekannt gegeben werden. Als Grund nannte die Raketenfirma Blue Origin, dass man mit der Gewinnerin oder dem Gewinner der Auktion wichtige Formalitäten klären wolle. Die Versteigerung war Anfang Mai online gestartet worden. Mehr als 7000 Personen hatten sich nach Angaben von Blue Origin registrieren lassen. Das Höchstgebot lag online zuletzt bei 4,8 Millionen Dollar. In der Schlussauktion waren noch 20 Bietende mit dabei. Das ersteigerte Geld wird eine Stiftung erhalten, die Schüler unterstützt, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Ein vierter Sitzplatz in der Rakete soll einem unterlegenen Bieter angeboten werden. Die Blue Shepard-Rakete soll am 20. Juli abheben und eine maximale Höhe von 100 Kilometern erreichen. Die Kapsel wird dann 3 Minuten in der Schwerelosigkeit sein und soll kurze Zeit später in Texas landen.
28 Millionen Dollar waren einem Bieter 3 Minuten ganz oben wert. Und in genau einem Monat soll die Rakete starten. Am Ende wird es dann wieder wichtig sein, dass die Raketenfahrer alle wieder heil runterkommen. Ein Moment ganz oben, das Auf und Ab des Lebens. Das ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Nach Gipfelmomenten des Glücks sehnen wir uns ja vermutlich alle, aber wie das so auf dem Gipfel ist, danach geht es erstmal wieder runter. Wie man gut umgehen kann mit diesem Auf und Ab des Lebens, darüber hat meine Kollegin Petra Diebold gesprochen mit Monika Gruhl. Sie ist Trainerin, Coach und Autorin.
Hallo Frau Gruhl.
Hallo Frau Diebold.
Kennen Sie selbst solche Momente des Gipfelglücks, nenne ich es mal?
Ja, natürlich. Ich glaube, jeder Mensch hat das schon erlebt. Es zeigt sich halt nur je nach Temperament unterschiedlich.
Wie ist es bei Ihnen?
Also ich kann schon sehr extrovertiert sein.
Was ist es denn? Was macht dieses Gipfelglück aus? Was passt da gut zusammen?
Also wenn wir so mal bei dem Bild der Bergwanderung beispielsweise bleiben, dann ist das dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, was mühsam, beschwerlich war, also auch stolz zu sein auf die eigene Leistung, also ein starkes Erfolgserlebnis. So das Gefühl von Ankunft, von Lohn für die Anstrengung. Aber es ist immer auch etwas, auf wie ich lange hingearbeitet habe, auf das ich warten musste. Also Sportler kennen das zum Beispiel oder wenn ich auf mir einen Lebenstraum auf einmal erfüllt wird. Und es ist oft ein Anteil dabei, den ich nicht machen kann, der sich dieser Anstrengung, dieser Leistung entzieht, über den ich nicht verfügen kann. Dass zum Beispiel, wenn ich auf den Berg steige, dass da oben dann tatsächlich ganz klare Sicht ist und kein Nebel. Wenn ich jetzt diese wunderbare Präsentation gemacht habe, dass ich dann auch die entsprechende Resonanz bekomme. Oder dass ich tatsächlich von einer schweren Erkrankung geheilt bin. Dass der Mensch, in den ich mich verliebt habe, sich tatsächlich auch zu mir hingezogen fühlt. Das heißt, im Grunde genommen kann ich das nicht machen. Und das ist das, was uns total beflügelt und was uns dieses freudige Erstaunen und diesen Überschwang vermittelt, dass sich alles so am Ende so wunderbar gefügt hat.
Ja, aber vielleicht sind es auch tatsächlich nur Momente, wenn wir mal an Goethe denken, verweile doch, du bist so schön. Mhm. Gibt es eben dieses Glück tatsächlich nur als Momentglück?
Also dieser Überschwang, der kann nicht von Dauer sein, denn das sind ja Momente, in denen wir den Alltag vergessen und so auf Wolke 7 schweben und überflutet werden von Glückshormonen. Aber wie wir wissen, das Leben geht mit all seinen Facetten trotzdem weiter. Es gibt ja den Sportsatz aus dem Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und so ist das eben. Das gilt für alle überschäumenden Emotionen, die uns das Alltägliche ausblenden lassen.
Frau Gruhl, wir hätten ja gerne, dass es ja eigentlich immer bergauf geht, aber das geht ja nicht. In jedem Leben gibt es halt Rückschläge. Man hat den Eindruck, es kommen schwierige Zeiten oder wenn wir bei dem Bild vom Berg bleiben, wenn man oben ist, muss man halt dann doch auch wieder absteigen. Haben wir zu viel Angst vor solchen Krisen?
Also ich weiß nicht, ob wir generell zu viel Angst haben oder Krisen vermeiden wollen, aber es lassen sich schon viele Einflüsse beobachten, in denen uns suggeriert wird, dass wir das Glück erzwingen können, wenn wir uns nur selbst genug optimieren. Aber alles Lebendige unterliegt nun mal einem ständigen Wandel. Und Krise bedeutet ja wörtlich Wendepunkt. Also vor dem Hintergrund dieses Prinzips ist das erst einmal ein neutraler Begriff. Es ist dann subjektiv, ob ich das als Wandel zum Schlechten betrachte oder ob ich eine Chance drin sehe oder ob in meiner Wahrnehmung beides zutrifft.
Also wir können, sollen ein großes Ja zu diesem Auf und Ab aussprechen oder leben oder verinnerlichen, oder?
Ja, also es wird immer Krisen geben. Aber mit Krisen sind auch immer Verluste verbunden. Und wir verlieren irgendetwas, was vermeintlich sicher war, ob es liebgewordene Gewohnheiten sind oder materielle Errungenschaften, aber auch unsere Gesundheit. Wir verlieren bestimmte Fähigkeiten oder unsere Motivation. Und deswegen finde ich es auch problematisch, Krisen so zu romantisieren. Denn es kann wirklich hart und extrem belastend sein, mit den Folgen von Krisen zurechtzukommen. Und wenn wir ehrlich sind, also auch wenn wir noch so stolz sein mögen, wenn wir eine Krise überwunden haben, keiner wünscht sich deshalb gleich die nächste herbei.
Das ist wohl wahr. Sie sind ja nun auch Resilienzexpertin, also ich sag mal Expertin dafür, die Stärke der Seele. Und die besagt ja, dass man durch Krisen stärker und lebenstüchtiger werden kann, oder? Welche Grundhaltung hilft da am meisten?
Ja, da ist auch viel dran. Also wenn wir es schaffen, solche Krisen ohne langfristige Beeinträchtigung zu meistern, dann gewinnen wir durch diese Erfahrung tatsächlich innere Stärke und persönliche Reife. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Veränderungen, die mit der Krise einhergehen, akzeptieren und mitgestalten, soweit es in unserem Einfluss ist. Also das heißt, dass wir für unsere eigene Verfassung und für unser eigenes Tun Verantwortung übernehmen und an Lösungen mitwirken, statt uns unaufhörlich in Beschwerden zu ergehen über diese Veränderungen.
Momente ungetrübten Glücks sind selten. Viel öfter müssen wir uns mit dem alltäglichen Auf und Ab arrangieren. Und oft sind gerade schwierige Zeiten wichtige Gelegenheiten, als Persönlichkeit zu wachsen. Darüber sprach meine Kollegin Petra Diebold mit der Autorin, Coach und Beraterin Monika Gruhl. Sie ist unter anderem Autorin des Buches »Die Strategie der Stehaufmenschen«. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Hinweise auf spannende Sendungen rund um Religion und Kirche finden Sie regelmäßig auch in unserem Newsletter. Den können Sie ganz einfach abonnieren bei uns im Netz unter hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.